Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Er war schon zweimal bei Books and Sports, um es exakt zu sagen, in Ausgabe 8 und in der Ausgabe 24, einer der meistgehörten, wo das zentrale Thema Adenauers Akte war. Hallo zusammen, hallo Olli Wurm.
Hallo Christian, freue mich.
Olli, lass uns kurz über Adenauers Akte sprechen. Damals hattest du sie noch nicht gelesen.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe sie immer noch nicht gelesen, aber sie steht wirklich immer noch auf meiner Bücherliste sehr weit oben, nicht an eins. Da stehen noch zwei andere mindestens drüber, die ich auch noch lesen will. Ich komme einfach nicht dazu. Es ist wirklich ein fatales Jahr, dieses 2021 für mich. Ich habe so viel geschuftet, glaube ich, wie noch nie in meinem Leben. Und ich habe jeden Morgen den Eindruck, heute schaffe ich was. Und abends habe ich den Eindruck, es ist noch mehr Arbeit da als am Morgen. Aber ich gehe trotzdem jeden Tag die Sache an und wenn ich irgendwann durch bin, ich vermute mal so in 7, 8 Wochen wird es ruhiger, ja, dann kann ich mich endlich mal hinlegen und ein Buch lesen und dann ist Adenauer dabei.
Dann lass uns mal auf diese intensive Zeit gucken. Was schaffst du alles? Also Olympia haben wir tatsächlich bei Books and Sports schon drüber gesprochen und danach habe ich gedacht, jetzt wird es mal ruhiger.
Ja, Olympia haben wir natürlich damals über das Magazin gesprochen. Danach haben wir noch ein Panini-Album rausgebracht, was eine ganz besondere Idee hatte. Wir haben gedacht, dass wir vor Olympia die Legenden sammeln. Also Ulrike Meifert, Armin Harry, Fabian Hambüchen, all diese großen Olympia-Stars der letzten Spiele von 1896 bis Rio. Und dann war die Idee im zweiten Teil des Albums, dort hatten wir Platz gelassen für 120 weitere Motive, die erst nach Tokio gedruckt werden. Also die Dressurreiterin Alexander Zverev, die kommen jetzt in den Markt. Nur das Problem ist, es war vor Tokio nicht diese absolute Olympiastimmung. Man hatte ganz andere Themen. Unser Thema ist leicht. Das heißt, die Medien berichten gerne über diese Panini-Alben so als kleine bunte Geschichte, aber wenn es nur um die Bubble geht, nur um, ist es überhaupt sinnvoll, Spiele stattfinden zu lassen, Corona, Reisebedingungen, olympisches Dorf, wie ist alles organisiert, dann habe ich selber, da bin ich ja auch dann auch Journalist, da verstehe ich auch, eine Zeitungsseite ist begrenzt in den Blättern und wir haben kaum Werbung dafür gekriegt, obwohl es wirklich eines der schönsten Panini-Alben ist, die je unser Büro verlassen haben. Trotzdem sind wir jetzt noch frohen Mutes, die Kurve noch zu kriegen, weil mit diesem zweiten Teil, das hat es eben auch so noch nie gegeben, so unmittelbar nach Olympischen Spielen sind jetzt alle Medaillengewinner, alle Höhepunkte aus deutscher Sicht da mit dabei und die komplettieren quasi das Album jetzt. Aber ich gehe davon aus, dass diese zweite Serie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil eben auch die Sportlerinnen und Sportler auf ihren Social-Media-Kanälen darüber berichten werden, dass sie dabei sind. Die freuen sich auch alle tierisch. Und dass dann quasi der umgekehrte Effekt eintritt, die Leute fangen an zu sammeln und sehen, hui, da gibt's ja noch 180 oder wie viel, 200, glaube ich, andere Bilder und sammeln dann vielleicht die erste Serie dann als zweite Serie. Also irgendwie muss da noch was passieren, denn wir machen sowas ja auch ein bisschen immer mit dem größeren Gedanken im Kopf und wir sind hier Partner der Deutschen Sporthilfe und von jedem Tütchen gehen 10 Cent direkt in die Deutsche Sporthilfe. Das heißt, wir würden auch gerne einen großen Scheck übergeben am Ende. Im Moment ist das noch ein kleiner Koffer, mit dem ich nach Frankfurt fahre, aber ja, das sind so Dinge, ne? Also die kommen dann quasi immer noch mal zusätzlich, wenn man denkt, das läuft doch schon alles und dann muss man so ein Projekt unglaublich anschieben. Da muss man wieder mit neuer Energie da reingehen, immer wieder alle mitnehmen auf diese Reise und das schlaucht tatsächlich. Und ja, und so hört es eigentlich im Moment nicht auf und jetzt kurz danach kommt dann noch eine größere Panini-Geschichte fürs Ruhrgebiet. Da geht es auch um Fußball mit über 400 Bildern, die wir dort untergebracht haben und getextet werden mussten und auch kuratiert werden. Ja, und gleichzeitig bin ich noch unter die Literaturverleger gegangen. Und
lass dann uns
kommt
kurz
noch ein Buch und noch ein Buch.
Ja,
es hört nicht auf.
Irgendwann mal dazwischen gehen. Erstmal kuratieren. Was ist das?
Auswählen, Entschuldigung, ja. Das klingt immer ein bisschen klüger, deswegen habe ich mir das in meinen Wortschatz übernommen. Also es geht ja so, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel das Album, was dann später kommt, da geht es um Fußballspieler, die im Ruhrgebiet ihre Spuren hinterlassen haben. Ich sag mal von Cheppern und Kozorra bis Marco Reus und Leon Goretzka. Und da gibt's natürlich letztlich Tausende. Und die dann so zu kuratieren, also auszuwählen, dass die Reihenfolge und die Sammlung dann Sinn macht, dass von jedem Verein auch wirklich Leute dabei sind, von Wattenscheid, von Solingen, von Rot-Weiß Essen, von Schwarz-Weiß Essen, natürlich Schalke, Bochum, Duisburg, Dortmund. Da geht es dann immer darum, dann die richtige Auswahl so zu finden, dass dann der Fußballfan aus dem Revier am Ende sagt, das ist eine richtig runde Geschichte.
Was mit Stanley Buder?
Ein Glitzersticker.
Ah, Stanley Buder, Achtung, Querverweis. Die aktuelle Folge von Books and Sports. Da ist Thomas Spiegel dabei, ehemaliger Schalke-Pressesprecher, und der gehört jetzt ins Traditionsteam bei Schalke. Also ich denke mal, mit solchen Leuten wirst du dann auch Kontakt haben. Und
exakt das. Der Thomas war exakt mein erster Ansprechpartner bei Schalke und hat das Thema dann übergeben in die Abteilung und dann haben wir weitergeredet, genau.
Und dann ist da Andreas Altmann dabei. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, müsst ihr unbedingt hören, Gebrauchsanweisung für Heimat. Ein irrer Typ, ein Mann, der mir immer noch Mails schreibt und sagt, hab Geduld, mein Freund, bis ich für den Nobelpreis nominiert worden bin, das hat auch gedauert. Und der brachte tatsächlich dann, in der Runde ist noch Sophie Bonnet dabei, die provinzialische Krimi schreibt, der brachte in der Runde dann tatsächlich Stanley Buder ins Tagesgespräch. Können wir noch ein paar Glitzersticker verraten?
Keine weiteren Auskünfte.
Wann kommt das dann?
Kommt tatsächlich so um den 17. September. Und es hat auch einen Grund, warum es dann kommt. Weil ich war selber damals bei Sportbild in der Saison 95, 96 als Reporter für unter anderem den VfL Bochum mit Klaus Toppmöller damals als Trainer und den MSV Duisburg zuständig und war viel in dieser Zeit auch im Westen unterwegs. Und Fußballfans werden sich erinnern, 96, 97 war die Saison, wo beide Europapokale in den Pott gingen. Schalke mit den Eurofightern und Dortmund gewann in München die Champions League. Bochum stürmte in den UEFA Cup und der MSV Duisburg in den UI Cup. Und gleichzeitig ging es aber auch los mit den Strukturkrisen, die immer sichtbarer wurden. Die Kumpels gingen auf die Straße, protestierten. Es gab so ein großes Band der Solidarität, das quer durchs Ruhrgebiet ging, an dem auch die Spieler sich dann festhielten und Solidarität zeigten. Und Fußballfans kriegen jetzt noch Gänsehaut wahrscheinlich, wenn sie sich an diese Zeit erinnern, weil es gab dann einen Schlachtruf zwischen Duisburg und Dortmund, zwischen Essen und Schalke. Überall war es der gleiche, Ruhrpott, Ruhrpott. Das heißt, dieses getrennt in den Farben, vereint in der Sache, in der Solidarität mit den Kumpels und Zechenarbeitern, das war eine ganz besondere Stimmung und das ist so ein bisschen der Anlass, an das wollen wir erinnern und auf dieses Gefühl aufsetzend auch im Prinzip dann den ganz großen Bogen spannen, genau.
Ich habe jetzt natürlich direkt Wolfgang Petri vor Augen.
Ach so, wir sind das Ruhrgebiet, ne?
Ja. Ja.
Die Droge, die uns süchtig macht, stimmt.
Ja, genau.
Absolut.
Der kommt aber nicht vor.
Nee, aber Kaiser Franz Beckenbauer hat einen eigenen Sticker gekriegt, aber nicht mit Bild, sondern nur mit Spruch. Es gibt einen Sticker, auf dem steht, das Herz des Fußballs schlägt im Ruhrgebiet. Das hat er nämlich seinerzeit gesagt.
Warum laufen Panini-Bilder immer noch? Von klein auf, wir sind mit Fußballbildern, mit Panini-Bildern groß geworden. Warum lässt diese Faszination nie nach?
Ja, man kann das gar nicht so pauschal sagen. Wir haben jetzt seit 2009... bringen wir das 53. Album jetzt in den Handel. Und das waren nicht alles super Erfolge. Also wir haben ja diese Idee erfunden, damals mit Hamburg sammelt Hamburg. Das war ja eine Schnapsidee, zu sagen, wir stecken Jan Delay, Helmut Schmidt, die Franzbrötchen, das Rathaus und Uwe Seeler. Also alles Dinge, die man mit der Stadt verbindet, in ein Sammeltütchen und sammeln quasi die Geschichte. Und wir sammeln die Persönlichkeiten und wir sammeln die Stars und wir sammeln die Besonderheiten der Stadt Hamburg als Panini-Album. Da haben uns alle gesagt, das interessiert keinen Menschen. Wer soll das sammeln? Das ist nichts für Kinder, es ist aber auch nichts für ganz Erwachsene, für Ältere. Es waren viele Schwarz-Weiß-Bilder drin und man hat uns mehr oder weniger fast abgeraten, das zu machen. Aber wir fanden die Idee so charmant und haben es gemacht und mussten damals 500.000 Tütchen drucken. Und das war ein großer Schluck aus der Pulle. Nach 10 Tagen haben wir die nächsten 500.000 gedruckt und nach ungefähr 2 Monaten nochmal nachgedruckt. Wir haben am Ende 1,5 Millionen Tütchen gedruckt. Warum? Das ist die Antwort auf deine Frage. Weil dort so viel zusammenkam. Also einmal eine lokale Identität, also eine große Freude an dem, was da zu sammeln ist. Dann kommt wieder das Wort kuratiert. Das heißt, wir haben die Meilensteine der Stadtgeschichte, wir haben die schönsten Gebäude, wir haben die größten Stars, die besonderen Persönlichkeiten. Ja, quasi wie eine Chronologie der Stadt Hamburg in ein Sammelalbum gepackt. Das heißt, du hast mit jedem einzelnen Sticker, den du gesammelt und geklebt hast, hast du auch etwas gelernt, weil es einen kleinen Text dazu im Album gab. Jetzt kommt eigentlich das für mich Interessanteste, was ich über die Jahre festgestellt habe. Es geht den Menschen oder vielen geht es gar nicht darum, was da genau steht, was da genau gesammelt wird, sondern es geht vielen um Kommunikation. Wir bringen mit unseren Alben tatsächlich teilweise 3 bis 4 Generationen zusammen. Da tauscht wirklich das Enkelkind mit der Urgroßoma und mit der Oma und mit den Eltern. Und das macht unglaublich Spaß. Also bei Düsseldorf sammelt Düsseldorf gab es diese berühmte Szene, die ich immer wieder erzähle, wo ein 10-Jähriger am Ende noch heulend Heinrich Heine suchte und eine fast 90-Jährige ihm dann zum Tausch die Toten Hosen anbot. Wenn ich das vorher mal erzählt hätte in einem Pitch oder sowas, wie man das ja heutzutage manchmal macht, dass wir so eine Idee haben und suchen einen, der das finanziert, die hätten mich doch alle ausgelacht. Wir haben es einfach getan. Und das, was dann dabei rauskommt, das ist wirklich besonders. Und wenn es so Alben gibt wie auch im Ruhrgebiet zum Ende des Steinkohlebergbaus, da haben wir schwarzes Gold gesammelt, haben diese ganze Geschichte erzählt, haben die Bevölkerung aufgerufen, schickt uns Fotos eurer Verwandten, eurer Urgroßeltern, wie sie vielleicht unter Tage waren und so, wie sie Kumpels waren. Und das hat unglaublich einen Nerv getroffen. Wir haben Kassel sammelt Kassel gemacht. Kassel hat keine 200.000 Einwohner, aber es war ein Stadtfest, 1200 Jahre Kassel. Wir hatten eine starke Identität in der Stadt mit dem Album. Jeder kannte eigentlich alle aus dem Album. Das Ding ist explodiert. Während in Berlin, das war okay, aber weniger verkauft als in Kassel. Das heißt, du siehst, du kannst gar nicht sagen, du gehst jetzt nach Berlin und das Ding geht durch die Decke. Nein, in Berlin war es ein Thema von vielen, was da mit neben anderen Büchern und Postkarten an jedem Touri-Kiosk lag. Und in Kassel war es für 6 bis 8 Wochen das Gesprächsthema der Stadt. Also es muss irgendwie gelingen, die Leute wirklich auf eine besondere Art anzusprechen. Und dann gelingt das, weil es dann einfach, dann kommen diese Kindheitserlebnisse hoch. Bei den älteren Generationen sind es die Bergmann-Bilder, die Zigarettenbildchen. Bei meiner Generation sind es die Panini-Tütchen, die man aufgerissen hat, 5 Bilder raus und sich geärgert, wieder einen doppelten. Dann hat man einen zum Tauschen gefunden und schon war man mit jemandem im Gespräch. Und das ist das Besondere. Deswegen hören wir auch nie auf. Also ich hätte das nie gedacht, aber 52 Alben, das 53. jetzt in der Mache, das ist schon sensationell. Aber es gibt auch Themen, die nicht funktionieren. Da ist es dann einfach so, dass keine Identität zu dem Thema da ist oder wir nicht genug Bekanntheitsgrad darauf gekriegt haben. Das ist halt immer auch viel, viel Arbeit. Man muss an sehr, sehr viel denken.
Man könnte jetzt so Bücher Panini, schönsten Buchtitel. Aber das würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
Haben wir in der Tat sogar schon ganz konkret drüber gesprochen. Zur Buchmesse wollten wir das mal machen. Die kleinste Bücherei der Welt sozusagen. Und da gibt es sozusagen den einen oder anderen Partner, wo wir durchaus noch im Gespräch sind. Wenn das mal der Fall sein sollte, wirst du ein Sticker, hiermit versprochen.
Oh, ja. Da nagel ich dich drauf fest. Ja.
Wenn ich das so sagen darf, wir haben das jetzt so salopp formuliert, du wirst ein Sticker. Aber unsere Alben sind auch so angelegt, dass du dann auch wirklich zu Recht ein Sticker würdest. Und ich würde dich richtig fragen, willst du ein Sticker werden? Dann könntest du immer noch Nein sagen, aber ich würde mich freuen, wenn du einer würdest. Weil du natürlich mit deinem Podcast, Books and Sports, natürlich diesen Buchmarkt belebst. Das ist doch völlig klar. Das heißt, du bist ein Teil dieser Welt, die wir kleben und sammeln wollen. Und dann wirst du gegen Juli C. getauscht und gegen Goethe im Zweifelsfall. Und auf verschiedenen Sammelwelten gibt es dann die verschiedenen Themen. Und das wäre dann eben die Sammelwelt zum Beispiel der Bücherpodcast.
Klingt gut.
Finde ich auch.
Wenn wir nochmal so zurückkommen zur Verbundenheit, dann bin ich ganz schnell in deiner Wahlheimat und sprich in meiner jetzigen Heimat Köln. Da muss Panini ja durch die Decke gegangen sein bei der Heimatverbundenheit, die hier herrscht, oder nicht?
Absolut. Also da hatten wir auch über 1 Million verkaufte Tütchen, hatten aber auch mit dem Express den bestmöglichen Medienpartner in der Stadt. Aber auch da ging es dann, wenn ich so ein Detail mal erzählen darf, wir saßen dann abends in einem Brauhaus zusammen mit ein paar Freunden, mit meiner Tante, die in Köln wohnt. Und wir haben über diese verschiedenen Sammelwelten gesprochen. Was muss rein? Schnell war klar, der Karneval ist natürlich ein Thema. Der Dom ist ein Thema. Der FC Köln ist ein Thema. Und dann kam der Kürbis hinter uns vorbei. Und in dem Moment sagte ich, naja, ein Sticker wird natürlich Hennes, der Greisbock. Und dann blieb der Kürbis stehen. Und das habe ich mir echt gemerkt, weil das ist ganz wichtig für jedes Album, was wir machen. Es muss bis in die Details gut sein, bis in die Details, sonst funktioniert es nicht. Und dann fragte er mich prüfend und sagte, welcher Hennes? Und dann gucke ich ihn so an und sage, sag du es mir. Und er sagte, das darf dann nur Hennes der Vierte sein, weil der hat das Double geholt und ist mit dem offenen Auto, mit der Meisterschale und dem DFB-Pokal durch die Stadt gefahren worden. Und das ist natürlich so ein Detail, das steht dann auch in dem Buch drin. Und das ist halt, das macht es dann besonders. Und es war später auf Sammelbörsen wirklich so, dass Leute dann darauf Bezug nahmen und sagten, ja, dass ihr euch richtig auskennt in Köln, das zeigt, dass ihr den richtigen Hennes drin hattet. Und so ist das immer wieder. Also in Schleswig-Holstein hatten wir Kontakt mit dem Büro von Günter Grass, um ihn als Sticker sozusagen in das Album auch zu bekommen. Er hat auch freudestrahlend zugesagt. Dann hat sein Büro aber gesagt, wir dürfen den Postschiffer Fiete Nissen nicht vergessen. Das sei ein Original in Schleswig-Holstein, einer der letzten, der noch auf die Halligen fahren würde. Und sowas ist dann, das macht das Album besonders. Günter Grass darf nicht fehlen, aber Postschiffer Fiete Nissen ist der, wo die Menschen sagen, die haben sich richtig mit unserer Region auseinandergesetzt.
Jetzt bin ich mal gespannt, wenn du den ersten Break machst. Heißt das ja dein spontaner Gedanke zur Werbung?
Mein spontaner Gedanke zur Werbung ist, tatsächlich, ich habe heute Waschmittel gekauft und die Leute können Slogans erfinden, wie sie wollen, aber Persil, da weiß man, was man hat, da falle ich heute noch drauf rein.
Nochmal der Querverweis jetzt auf Books and Sports aus einem guten Grund, Max Anas, der ist in Ausgabe 37, der hat ein fantastisches Buch geschrieben, Der Hochsitz, da geht's auch um Sammelbilder, jetzt nicht Panini-Bilder, aber auch um Sammelbilder. Und da geht's dann um Mädchen, die die Bilder nicht voll kriegen und deshalb halt denen die Jungs mopsen, ihren Brüdern, um die zu haben. Es gibt ja immer noch dieses Gerücht, gibt es von manchen Bildern mehr und von manchen weniger. Die Frage wollte ich immer schon mal loswerden. Und wenn nicht jetzt, an wen dann?
Ja, ich kann die wirklich hoch und heilig versprechen und richtig korrekt beantworten, weil ich selber diese Werksbesichtigung natürlich inzwischen gemacht habe. Wir waren von den Italienern eingeladen nach Modena, haben da ein wunderschönes Wochenende verbracht. Wirklich eine wunderbare Stadt auch, die man echt besuchen kann, sollte und kann. Und wir waren dann im Panini-Werk und haben uns das angeschaut, wie diese Sammelalben am Ende produziert werden und wie diese Bilder in die Tüten kommen. Da gibt's eine Maschine, die heißt Fifimatix. Und durch die laufen wirklich von den Schnittbögen werden die erstmal zusammengeschnitten, auseinandergeschnitten, dann laufen die in so Riesenmaschinen, dann fliegen die nach einem System, was wirklich total ausgetüftelt ist, auf die Laufbänder von dort, auf die untere Seite des Sammeltütchens, dann kommt der Kleber oben drauf. Also wenn die jetzt auch noch praktisch darauf achten müssen, dass ein Messi vielleicht ein bisschen weniger drin ist oder ein Ronaldo, das würde das ganze System zum Fallen bringen. Was nicht passieren darf, was manchmal passiert, aber ganz, ganz, ganz selten, und das wird auch sofort, glaube ich, ersetzt, wenn sowas passiert, es dürfen nicht zwei gleiche Sammelbilder in einem Tütchen sein. Das ist das, wo Panini sagt, das wäre quasi Betrug am Kunden. Also, er kriegt immer 5 verschiedene Bilder in einer Tüte. Und das ganze System ist darauf ausgelegt. Und wenn du jetzt noch verknappen würdest, dann wird das nicht hinhauen. Warum werden trotzdem einzelne Bilder am Ende knapper als andere? Das kann ich dir jetzt mittlerweile nach 52 Alben sehr gut erklären. Lukas Podolski, bleiben wir in Köln, war mit einem Bild in diesem Sammelalbum drin, als Kind in diesem blau-gelben Trikot von Bergheim. Das war natürlich ein unglaubliches Motiv. Das war ein privates Motiv, was wir von ihm bekommen haben. Und wer so eins hat als FC-Fan, der freut sich und klebt es ein. Wenn er es nochmal hat, dann gibt es ja nicht ab gegen eine Rheinbrücke oder sowas oder gegen ein Zootier oder vielleicht gegen einen Milovic. Aber es muss schon richtig ein Gegenwert sein. Sondern er klebt es sich vielleicht auf sein Federmäppchen, aufs Auto oder er hält es einfach für sich. Und so entsteht quasi die Verknappung. Und du kannst daran sehen, die am Ende auf den Tauschbörsen heiß gesucht werden, das sind meistens auch die, die auch in der Stadt eine große Anerkennung und Beliebtheit haben. In Hamburg war das natürlich Helmut Schmidt als junger Polizeisenator, wie er am weißen Telefon saß. Und es war Ditsche zum Beispiel, hier war sehr knapp. Jan Delay war sehr knapp. Und so hast du immer diese Bilder, die eine automatische Verknappung, weil sie mehr gesucht sind und weil sie seltener rausgegeben werden von denen, die sie besitzen. Und das ist natürlich bei Kindern, wenn du jeden Spieler gleich oft drin hast, dann ist dir natürlich irgendein Schwede, den du gar nicht kennst, nicht so wertvoll wie ein Lionel Messi. Den tauschst du nicht einfach ein. Und so kommt das.
52, das heißt, die 100 werden noch voll?
Also wenn du mich damals gefragt hättest, ob wir 52 machen, hätte ich lauter gelacht, als wenn du mich heute fragst, dass wir 100 machen. Sagen wir es so.
Es ist aber ja nicht das Einzige. Du hast es eben schon angedeutet, ich habe gesagt, da sprechen wir dann gleich drüber. Hast auch, wer dir auf Facebook folgt, hat es auch gesehen, von wegen viele sagen, ich bin nicht mehr ganz dicht, jetzt bin ich auch noch dichter. Was ja. ist das jetzt? Warum bist du jetzt auch noch unter die Dichter gegangen?
Ich will es mal ein bisschen so erzählen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch was davon haben. Weil wenn ich jetzt nur mein Produkt vorstelle, dann lernen sie ja auch nicht, wie ich denke. Und vielleicht kann man aber aus der Art, wie ich denke, ein bisschen was für sich selber rausnehmen, wenn es dir genehm ist, wenn ich das ein bisschen so aufbaue. Also ich glaube, dass wir viele gute Ideen, die Menschen haben, einfach nicht sehen, weil sie nicht umgesetzt werden. Und ich habe mir irgendwann fest vorgenommen, wenn ich einen Impuls verspüre, dann werde ich ihn umsetzen, komme, was wolle. Und daraus ist ein Vortrag entstanden, den ich ab und zu halte, der heißt, auf die Schnauze fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung, weil das die Erfahrung ist. Manchmal falle ich damit auf die Schnauze, habe auch einen wirtschaftlichen Schaden damit, weil ich das alles selber vorfinanziere, weil ich meine Kolleginnen und Kollegen gut bezahle und am Ende funktioniert es nicht. Aber ich traue trotzdem meinem Bauch. Also wir haben ja an anderer Stelle auch mal über das Grundgesetzmagazin gesprochen, dass das am Ende 6 Auflagen gibt und mit einem Bundesverdienstkreuz endet. Das hätte mir ja vorher auch keiner geglaubt und ich mir selber auch nicht. Ich habe mir einen Kredit über 100.000 Euro aufgenommen, um die erste Auflage zu stemmen. An dem habe ich bis vorletzten Monat abbezahlt. Also das sind so die beiden Enden einer Gerade sozusagen, in denen ich mich bewege. Und bei dem Gedichteband, der jetzt rausgekommen ist, der unter dem sperrigen Namen 13 plus 13 Gedichte im Moment in den Buchhandlungen und am Bahnhofsbuchhandel liegt, da war der Impuls tatsächlich der Instagram-Kanal von Soyeon Schröder-Kim, wenn ich sie richtig ausgesprochen habe. Das ist die Ehefrau, sind glaube ich verheiratet auch, oder Lebensgefährtin auf jeden Fall, von Gerhard Schröder.
Die fünfte,
die
oder?
Hat auf, ja, war eine faszinierende Frau, ehrlich gesagt. Ich habe mich ein bisschen mit ihr beschäftigt danach. Und
war jetzt auch gar negativ Impuls. Gemeint. Ich hätte ja auch
nein, sagen, nein,
dass
nein,
es
nein.
die 13. ist. Also.
Ja, ja, das stimmt. Aber es war, also auf ihrem Instagram-Kanal lud sie im Herbst letzten Jahres ein Video hoch. Und dort war zu sehen, wie der Altkanzler mit einem Strauß herbstlicher Sträucher den Abendbrottisch deckte. Und während er das tat, zitierte er Rilke. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los und so weiter und so weiter. Und das fand ich so berührend. Das Gedicht hat mich so angesprochen, weil es ja auch in dieser, ja, es kam so diese Corona-bleiernde Zeit, war irgendwie lag in der Luft und all das, was einen so beschäftigt hat. Und ich war fasziniert davon, dass er das auswendig spricht und von den Inhalten des Gedichts. Das hat mich dann mit Rilke beschäftigt. Rein persönlicher Impuls. Hab dann Rilke auswendig gelernt und hab gemerkt, wie schwer mir das fiel, das auswendig zu lernen. Als ich es aber konnte, hatte ich es so oft gehört, dass ich es auch verstanden habe. Und dann habe ich ein bisschen Sekundärliteratur dazu gelesen. Und plötzlich habe ich gemerkt, was für ein Erkenntnisgewinn das für mich war. Dieses Lesen, Hören, Lernen, Verstehen. Und da war eine Idee geboren, die hat mich nicht mehr losgelassen. Dann hatte ich eine gute Freundin hier in Hamburg, die ich noch gar nicht so lange kenne, aber in der Zeit auch kennengelernt habe. Die ist Schauspielerin und Autorin, derzeit mit einem Stück hier am Ernst-Deutsch-Theater. Und der habe ich das erzählt. Ob sie nicht Lust hätte, Gedichte zusammenzustellen und diese essayistisch zu kommentieren und bestenfalls sogar noch einzusprechen, weil genau dieser Dreiklang des Hörens, des Lesens und des Verstehens aus meiner Sicht ein gutes Magazin wäre. Also mit Verlängerung, QR-Code dann auf YouTube, kann man sich das anhören, diese Audio-Files. Und da hatte die großen Spaß dran und hat sich da wirklich unglaublich reingekniet. Und jeder Text, der kam, war wunderschön. Und wir haben irgendwann festgestellt, wir schaffen das nicht alles in einem Heft. Sondern haben wir gesagt, wir fangen bei Gryphius an und hören bei Kästner auf und denken schon in einem zweiten Heft dann nach Kästner bis heute. So weit, so gut. Dann traf ich noch eine andere Kollegin, die ist Literaturwissenschaftlerin und hat ein Riesennetzwerk in diese ganzen Surkamp und Hansa Verlag und all diese, wo die zeitgenössischen Literaten sind. Und sie sagte, wenn ihr schon so ein Heft macht, dann gebt doch den neuen Dichterinnen und Dichtern die Chance, sich auch dort zu präsentieren. Da musste sie mich nicht überreden. Und weil wir 13 mittlerweile so als Zahl bestimmt hatten, 13 Klassiker wollten wir zeigen, das hat tatsächlich damit zu tun, dass die Hausnummer gegenüber, so eine überdimensional große Hausnummer in meinem Büro gegenüber. Ich gucke den ganzen Tag auf die 13. Das war so der erste Impuls und dann fand ich 13 eine gute Zahl. So passiert das manchmal. Und jetzt hatten wir 13 Klassiker, Christian, und 13 zeitgenössische. Und zusammen sind das 26. Und Mathe-Leistung, 2x26 sind 52. Und zack, war die Idee da, 13 plus 13 Gedichte, zweimal im Jahr, jede Woche ein Gedicht. Und jetzt, wenn du das einem erzählst, alles so, dann ist das ist viel zu viel Stoff. Dann würde es nie losgehen. In einem Verlag wäre ich nicht über die erste Ausbaustufe hinweggekommen. Ich habe es dann einfach gemacht. Und dann schreibt die Süddeutsche, Verse für alle, war die Zeile, im Feuilleton der Seite 1 vor 3-4 Tagen. Und seitdem steht mein Telefon nicht still. Die Buchhandlungen wollen es haben. Im Bahnhofsbuchhandel läuft es wie verrückt. Also die Leute entdecken plötzlich Gedichte für sich. Und wir haben vorne drauf Hesse zitiert und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und ich glaube, das ist es. Das ist wieder ein neues Produkt, was mich sehr, sehr viel Arbeit kostet. Erstmal auch Anschubfinanzierung. Aber ich glaube, dass mich das noch viele Jahre jetzt begleiten wird, weil es mir selber auch Spaß macht. Und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man selber so einen Impuls hat, das dann auch versuchen umzusetzen. Und wenn es nicht immer so alleine geht, wie ich das jetzt nach vielen Jahren natürlich mit den Möglichkeiten auch erarbeitet habe, mit vielen Kolleginnen und Kollegen, mit einem großen Netzwerk an Grafikern und Druckereikontakten und Vertrieb, dann sucht man sich die Partner und man fängt erstmal kleiner an. Aber es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, jetzt dieses Heft vor mir liegen zu haben und dass es dann funktioniert. Also nach ein, zwei Dingen, die nicht so gut funktioniert haben, ist das jetzt mal wieder eins, was ich glaube, wirklich durch die Decke geht. Und das ist doch großartig.
Ja, vor allen Dingen, weil es natürlich mit einer Herzensangelegenheit von mir auch zu tun hat, nämlich mit Lesen. Die Kollegin ist schon mal eingeladen für Books and Sports. Kontakt warte ich dann drauf. Du hast gerade gesagt, was nicht funktioniert hat, jetzt so nach ein paar Sachen. Jetzt sollte noch was anderes funktionieren. Das kann aber jetzt nicht funktionieren. Und das war der eigentliche Grund, warum wir uns für diesen Tag entschieden haben, miteinander zu sprechen.
Du spielst jetzt auf eines der nächsten Projekte. Es sind ja wirklich einige in der Pipeline jetzt, die noch kommen sollen in diesem Jahr. Ja, ich mache ein komplettes Magazin auch zu Angela Merkel. Und ja, wie das dann so ist, wenn man solche Ideen hat, dann klingt das alles am Anfang sehr plausibel und es läuft wie ein Länderspiel und ich hatte die tollsten Autorinnen und eine super Idee auch als Konzept und eine gute Struktur und war gut aufgestellt und das Ganze sollte kommen 100 Tage vor der Bundestagswahl, weil ich ja wusste, es wird irgendwann eine Merkel in anderen Abführungen Schwämme geben an Heften und Rückblicken und Spiegel und Stern und Super Illo und wie sie alle heißen, Zeit und Süddeutsche, jeder bringt ja dann nach 16 Jahren Ära, das konnte man ja voraussehen, einen Rückblick oder eine Analyse dieser 16 Jahre an den Kiosk. Und ich dachte mir, ich mache dann den Auftakt, weil dann stehst du sozusagen komplett alleine noch auf der Lichtung. Und 100 Tage, wer sich das mal zurückrechnet, da waren wir wieder mitten in den großen Sorgen, wie sehr wird diese Corona-Welle, die x-te war es dann schon, dieses Land eigentlich noch durcheinander wirbeln. Angela Merkel stand sehr in der Kritik, wie die ganze Bundesregierung. Es ging nur noch um Lockdown auf, runter. Und viele haben gesagt, dass das am Ende ihrer Ära jetzt nochmal so reinschlägt. Da muss man jetzt mal abwarten, bevor man sozusagen die Bilanz zieht. Und das habe ich auch so empfunden zu diesem Zeitpunkt aus dieser Situation heraus. Und mir war völlig klar, man kann da zwar ein Heft bringen, aber das Heft wäre nicht abgeschlossen. Es wäre irgendwie so ein Spielbericht über den Fußball schon in der 83. Minute versenden. Und spätestens seit 99 Bayern gegen Manchester United wissen wir immer erst den Spielbericht schreiben, wenn das Spiel abgepfiffen ist. Also in dem Fall habe ich dann alle angerufen und alle waren auch der Meinung, dass das korrekt ist, die Entscheidung. Und dann habe ich gesagt, klar, jetzt gehen wir in den Chor derer, die alle kommen. Ist aber so, ist dann mein Risiko, dass meins dann mit meinen Möglichkeiten vielleicht nicht mehr so gesehen wird. Ja, aber so Entscheidung war gefallen und das Heft wäre jetzt eigentlich gekommen 14 Tage vor der Wahl. Und während wir in der Schlussproduktion waren, kommt Afghanistan. Jetzt bin ich weit davon entfernt, mich zu einem Opfer zu stilisieren von Afghanistan. Da gibt es ganz andere Opfer und ganz andere Leidtragende. Aber ein ganz klein wenig hat es natürlich auch meine Pläne berührt. Und wieder konnte man nicht sagen, was passiert? Was bedeutet das für 16 Jahre Angela Merkel? Was bedeutet das als vielleicht, wenn man das gesamte Bild am Ende zeichnet? Und ich will das Konzept, was ich habe, nicht so detailliert jetzt schon verraten, aber es wäre unmöglich gewesen für einzelne Kolleginnen und Kollegen, das so jetzt schon zu schreiben, ohne zu wissen, wie geht das Ganze denn aus? Und dann habe ich entschieden, dann schieben wir es nochmal. Und auf die Schnauze fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung. Erinnere dich an das Mantra. Jetzt bin ich halt der Erste, der dann im Oktober kommt mit einem Heft, das die ganze Ära abgewartet hat. Nämlich auch noch die Wahl. Und wo ich am Ende weiß, ist das Bundeskanzleramt bei der CDU geblieben? Oder hat sie es dann ja auch vielleicht ein bisschen mit verloren durch die letzten Jahre des Stillstands auf verschiedenen Themen? Und dass sie keinen starken Nachfolger aufgebaut hat und zugelassen hat? Kriegen wir vielleicht eine grüne Kanzlerin? Wird Scholz nochmal sozusagen von der Kanzel nicken? Das kann ich jetzt noch abwarten und gehe dann in aller Ruhe und ausgeruht in Druck und habe jetzt auch nochmal die Chance, durch ein paar, wir sagen dann so Add-ons, so ein bisschen wie das Yps-Heft früher, also ich lasse mir noch so ein paar Ideen einfallen, die das Ganze jetzt nochmal ein bisschen pimpen, sodass ich glaube, dass ich ein sehr, sehr anständiges Angebot machen kann im Oktober über diese Ära und werde das auch so verkaufen, ganz offensiv. Ich bin halt dann der Erste, der sie komplett abgewartet hat. Ich konnte das Wasser halten. Dass ich das natürlich nicht freiwillig gemacht habe, werde ich außer hier niemandem mehr erzählen.
Es hört ja keiner hier. Also wir verschweigen das dann. Hast du sie jemals persönlich kennengelernt?
Nicht persönlich, aber ich habe Helmut Kohl interviewt, damals als junger Sportbildredakteur. Das war eine sehr aufregende Sache seinerzeit. Also es war auch ein wirklich gutes Gespräch. Er hat eigentlich sich nur 20 Minuten Zeit nehmen wollen dafür und ich hatte ihn mit so einem kleinen Trick am Anfang relativ in Stimmung gebracht und das hat ihm offensichtlich so gefallen, dass wir über eine Stunde gesprochen haben. Und dann das war so meine einzige Begegnung eins zu eins mit einem Bundeskanzler. Aber ich habe sehr, sehr viele ganz enge Vertraute im Team, die auch sehr gut wissen, wie Angela Merkel tickt. Also diese Kompetenz habe ich in der Mannschaft drin oder in der Frauschaft, aber ich habe sie nicht direkt getroffen.
Okay, dann muss ich den Elfmeter jetzt natürlich verwandeln. War es Fritz Walter?
Was meinst du mit Fritz Walter?
Der Trick, um Helmut Kohl.
Ach so, der ist noch viel perfider. Den kann ich dir kurz erklären. Und zwar, ich habe mir gedacht, wenn ich da so reinkomme, dann brauche ich etwas, was ihn gleich in so eine Plauderstimmung bringt. Und ich habe versucht, Helmut Kohl zu analysieren, wie er wohl als Gesprächspartner sein wird. Und ich gebe es offen zu, ich war Anfang 20, ich dachte, so eine kleine Schleimfrage zum Start, die aber pfiffig ist, die könnte das Eis brechen. Und so habe ich mir folgenden Einstieg überlegt und habe ihn gefragt, Herr Kohl, hat sich denn der 1. FC Kaiserslautern schon bei Ihnen für die deutsche Meisterschaft bedankt? Weil der FCK war gerade deutscher Meister geworden im Vorjahr. Und dann guckte er mich ein bisschen erstaunt an und konnte mit der Frage wenig anfangen und sagte, ja, aber warum soll der FCK sich bei mir bedanken? Und dann habe ich meine These aufgestellt und habe halt gesagt, ohne Helmut Kohl keine deutsche Einheit. Ohne deutsche Einheit wäre Olaf Marschall nie zum 1. FC Kaiserslautern gewechselt. Und ohne Olaf Marschall, der, glaube ich, 30 Tore gemacht hat oder auf jeden Fall weit über 20 und Torschützenkönig war, wären sie nicht Meister geworden. Da haut er mir mit der Hand auf die Schulter und sagt, junger Mann, das ist jetzt weit hergeholt, aber ich muss sagen, es gefällt mir. Und da war das Eis gebrochen, in der Tat.
Ja. Da war ich mit Fritz Walter ja nicht so weit weg.
Fritz Walter ist eigentlich mein größter Fauxpas, deswegen dachte ich gerade, du kennst den. Da war ich schon ein bisschen in Sorge. Gut, jetzt erzähle ich das auch noch. Das war mein erstes Gespräch überhaupt bei Sportbild. Mein erstes Interview mit einem richtigen, überregional bekannten Fußballer, weil ich seinerzeit als Praktikant die Geschichte vorgeschlagen hatte, einen Vergleich der Kapitäne zu machen. Also Michael Zorc war der Protagonist damals, das war 94, war der Protagonist sozusagen im aktuellen Bereich des Fußballs. Und dann sagte der damalige Chefredakteur Gerhard Pietsch, naja, dann wäre doch interessant, was Fritz Walter dazu sagt. Und er und Fritz Walter waren sehr, sehr eng miteinander verbunden. Und er sagte, der ruft dich an. Und ich saß dann in meinem Büro und war wirklich nervös, weil Fritz Walter, das ist natürlich eine Hausnummer. Und dann klingelte das Telefon und ich ging ran und er begrüßte mich, wie er das immer wahrscheinlich gemacht hat, unglaublich freundlich und zuvorkommend und fragte mich, wie ist denn das Wetter in Hamburg? Und ich schaute aus dem Fenster und ich dachte jetzt so in so einer Art Übersprungshandlung, ich muss das jetzt sagen, damit er weiß, dass ich das weiß, dass es den Begriff gibt. Und ich sag so, ja, ist Fritz Walter Wetter. Es waren 30 Grad und Sonne. Und er fragt, regnet's? Und dann habe ich ihn belogen. Habe gesagt, ja. Weil wenn ich dann gesagt hätte, es regnet nicht, dann hätte er ja gewusst, der weiß nicht mal, was Fritz-Walter-Wetter ist. Also ich habe quasi eine Notlüge gegenüber Fritz-Walter gemacht, die aber das Interview hat.
Immerhin war es nicht der falsche Fritz-Walter. So, jetzt, wenn jetzt alle denken, wir haben schon alles erzählt, dann sind wir gespannt auf den Cliffhanger, den wie immer der Gast baut.
Oh, der Cliffhanger. Wir haben ja wirklich schon alles besprochen. Ich überlege gerade, was da noch kommen könnte. So richtig fällt mir nichts ein. Ist das auch schon ein Cliffhanger?
Von wegen, es gibt nichts mehr zu erzählen. Eine Sache, die einem ins Auge springt, weil was machst du, wenn du dich auf jemanden vorbereitest? Du googelst. Und wo landest du als erstes? Bei Wikipedia. Und dann guckst du und guckst und guckst und guckst und da ist kein Olli Wurm. What happened?
Ehrlich gesagt gab es schon mehrere, die mir das angetragen haben. Und es gibt ja dann auch welche, die sich das sozusagen bauen lassen. Das würde ich nicht machen. Und wenn irgendeiner mal anfängt, da einen Wikipedia-Eintrag zu starten, dann kann ich mich dagegen nicht wehren. Aber ich glaube, ich brauche den eigentlich nicht. Also ich habe eine gut funktionierende Homepage, in der meine Vita immer mal wieder aktualisiert wird, oliverwurm.de, und die findet man auch ganz gut. Die ist auch ganz gut SEO-optimiert. Also ich weiß nicht. Manchmal denke ich mir, es gibt auch Wikipedia-Einträge. Dafür ist das Ganze nicht erfunden worden. Klar, mit dem, was ich jetzt mittlerweile gemacht habe, könnte man schon so eine Seite sinnvoll füllen. Aber da müsstest du auch ständig immer gucken und schauen, dass das alles immer korrekt ist. Weil die Leute natürlich, ich bin ja auch so einer, viele, viele Texte, die in dem Panini-Album am Ende stehen, ist das Basiswissen natürlich aus Wikipedia. Und wenn wir das aber dann hinterher in der Schlussredaktion nochmal gegenchecken, dann sind da doch schon ganz schön viele Fehler drin und auch falsche Interpretationen auch von gewissen Dingen. Und insofern, also mich drängt es da nicht hin, wenn irgendeiner damit anfängt, so ist da das Prinzip von Wikipedia, dann werde ich es nicht verhindern können, dann gucke ich es mir an. Aber ich werde sicherlich selber nicht jemandem sagen, er soll das jetzt mal anlegen. So sehr brauche ich das nicht.
Ich brauchte es auch nicht, ich konnte es aber dann in dem Fall nicht verhindern, weil irgendjemand, wo ich meine Kolumne geschrieben habe, hat dann gedacht, er macht das. Also die.
Ja, das ist ja auch okay. Also.
Ja, wenn wir auf deiner Homepage bleiben, dann was hat mich gepackt, was denkst du?
Na, entweder die Schlichtheit des Aufbaus, weil da wenig draufsteht, außer dass wirklich das, was Pflicht ist sozusagen als Vita. Und das zweite könnte vielleicht noch die Bibel als Magazin sein, möglicherweise, die noch ein spannendes Projekt war, was ich gemacht habe. Oder, sagst du es mir?
Ich sag's dir, ja, weil es für mich so ein bisschen das zeigt, was dich auszeichnet, nämlich immer Visionen zu haben und Ideen. Also 91 bis 95 schon auf die Idee zu kommen, der Sportler als Popstar in der Diplomarbeit, das fand ich dann schon sehr vorausschauend.
Imagebildung und Inszenierung von Spitzensportlern in Lifestyle-Medien, so hieß es ganz genau. Genau, der Sportler als Popstar war quasi die Headline. Ja, das stimmt. Und das Gute an dieser Diplomarbeit ist, dass ich sie, ich glaube, im, weiß ich nicht, wievielten Semester geschrieben habe. Also es ist ja so, zumindest war es so an der Sporthochschule, wenn du dich zur letzten Prüfung anmeldest und die machst, dann hast du danach nur noch 3 Monate Zeit, glaube ich, da musst du die Diplomarbeit abgeben. Und ich war genau fertig, hatte noch einen Schein und die Diplomarbeit vor mir. Ich war zu dem Zeitpunkt auch bei RTL übrigens. Warst du da auch da? 94? Warst du bei RTL 94? Also da war Marcel Reif, Florian König, die Kai Ebel, über die Uli Potowski in dem Podcast sehr viel erzählt hat, ja, diese Zeit. Da war ich da und habe da 4 Wochen ein Praktikum gemacht und danach bin ich sofort zu Sportbild gegangen. Während man bei RTL mich, glaube ich, ganz nett fand, fand man mich bei Sportbild ganz gut und die haben mir gleich einen Vertrag angeboten als fester, freier Mitarbeiter und der ging dann relativ schnell sogar in einen Redakteursvertrag über. Das heißt, ich habe dann diese Gelegenheit beim Schopfe gepackt und habe gesagt, okay, dann ziehe ich nach Hamburg und wage das, in den Beruf so einzusteigen auf der Ebene, das weiß ich nicht, ob das jetzt nächste Woche oder nächsten Monat nochmal so kommt. Das führt aber dazu, dass ich die Diplomarbeit nicht schreiben konnte, weil du natürlich dann als junger Reporter in dieser Mühle dich behaupten musst, du musst viel unterwegs sein, du schaffst es nicht mehr, eine Diplomarbeit zu schreiben. Und habe mich immer wieder zurückgemeldet, immer wieder für diese mündliche Psychologieprüfung. Und irgendwann, nach 5 Jahren, habe ich den Arbeitgeber gewechselt, bin zu Max gegangen, war da Ressortleiter und habe die großen Fotostrecken machen dürfen mit Michael Schumacher und Michel Korn, dem Fotografen, in Maranello oder mit Dirk Nowitzki in den USA. All diese diese großen Laureus-Veranstaltungen gecovert und habe plötzlich festgestellt, wenn man mit diesen ganz großen Fotografen arbeitet, was das auch für eine Strahlkraft hat auf die Athletinnen und Athleten, was das dann für einen Output hat, wenn sowas dann in den Zeitungen auch abgedruckt wird, dass Max jetzt wieder ein spektakuläres Shooting gemacht hat. Und so entstand immer mehr die Idee zu sagen, ja, was macht das eigentlich? Also wie sehr kann eine Zeitschrift wie Max auch wirklich ganz gezielt zur Imagebildung und zur Inszenierung dieser Sportler als Popstars genutzt werden? Und da mein Telefonbuch zu dem Zeitpunkt natürlich von diesen Jörg Neblungs und Michael Beckers und wie sie alle hießen und damals noch Flippi, Norbert Flippen, war ja voll mit Kontakten. Klaus Kercher, all diese Kameraden, die diese Sportler ja unter Vertrag hatten für genau diese Themen, war ich natürlich dann mit so viel Abstand und so viel Berufserfahrung in den Knochen schon in der Lage, ein unglaublich gutes Panel hinzukriegen. Und ich hatte die 25 wirklich top Managerinnen und Manager damals in einem qualitativen Fragebogen für die Diplomarbeit. Und aus den Ergebnissen heraus ist wirklich auch etwas entstanden, was zu diesem Zeitpunkt dann, ja, kannst du sagen, State of the Art war, weil als Student hättest du ja dieses Portfolio nie zusammengekriegt. Das ging nur über die 10 Berufsjahre. Und dann habe ich mich nach 20 Semestern nochmal aufgerafft, bin mit dem Zug nach Köln gefahren. Hatte mich auch gut vorbereitet, muss ich sagen. Also da wollte ich auch nichts riskieren. Habe die mündliche Prüfung gemacht und habe mein Studium mal abgeschlossen. Und mein Vater war da wirklich stolz drauf, weil er sagte immer, ohne abgeschlossenes Studium, das wird nichts. Und da hat es nicht so richtig akzeptiert, dass ich schon seit 10 Jahren Redakteur war. Aber ich habe es dann ein bisschen auch ihm zuliebe gemacht, also so ein bisschen diese Verpflichtung den Eltern gegenüber, die einem ja das Studium auch ermöglicht haben. Im Nachhinein, muss ich sagen, finde ich gut, dass er diesen leichten Druck immer auf mich ausgeübt hat, macht das noch zu Ende und dass ich diesen Abschluss noch gefunden habe, weil es ist schon was anderes, ob du so ein Studium, auch wenn es 20 Semester Zeit gebraucht hat, dann abschließt oder ob du jetzt einfach sagst, ja, dann war ich auch an der Sporthochschule. Nee, ich habe da eine Diplomarbeit abgegeben und die ist auch gut. Also die ist, insofern hast du recht, und was daraus entstanden ist, ist eigentlich so, dass man, wenn man jetzt Zeit, Lust und Muße hätte, wäre das eigentlich ein guter Startpunkt, um jetzt so viele Jahre danach mal zu gucken, wie hat sich das jetzt heute entwickelt mit den ganzen Social-Media-Kanälen, mit den 300 Millionen Followern für Ronaldo auf Instagram, diese Sportler, die zu Sendern geworden sind, ja, die auf Sender gar nicht mehr so in ein Abhängigkeitsverhältnis stehen, diese berühmten Gatekeeper, die wir Journalisten eigentlich lange Zeit waren. Das hat sich ja alles total ins Gegenteil verkehrt und bringst mich gerade auf eine Idee. Dr. Wurm, eigentlich klingt das gut. Soll ich eine Doktorarbeit draus machen, hiermit beschlossen?
Wenn du die Zeit hast, ich weiß nicht, wo du die Zeit noch hernehmen willst.
Ich könnte das andere ja aufhören.
Fernsehen hatte ich aber trotz allem nie gepackt.
Ich glaube wirklich, es war damals der Anfangspunkt sozusagen. Also wir waren zu dritt, die wir so das Studium eigentlich miteinander verbracht haben. Das war Robin Halle, Boris Büchler und ich. Und Robin Halle ging zum Kicker, ich ging zu Sportbild und Boris Büchler ging zum Fernsehen. Erst WDR, dann später ZDF. Und so ist jeder seinen Weg gegangen in seinem Medium. Ich habe es eine Zeit lang genossen, Gast im Doppelpass zu sein, habe aber dann irgendwann auch gemerkt, dass mich Fernsehen auch ein bisschen anstrengt. Also ich habe großen Respekt vor Leuten, die sehr klar über viele, viele Stunden im Fernsehen fehlerfrei reden können. Und wenn sie dann mal einen Fehler machen, wird sie ihnen auf Twitter um die Ohren gehauen. Also diesen Druck permanent auszuhalten, das ist nicht so meins. Ich habe auch Druck, aber anders. Jetzt mittlerweile ist Fernsehen ein Medium, wo ich gerne mal als Gast hingehe. Aber der Zug ist schon vor 30 Jahren abgefahren, dass ich im Fernsehen noch mal Karriere mache. Nee, hat sich nicht so ergeben. Ist aber nicht schlimm. Aber wer weiß, wenn irgendeiner bei RTL damals gesagt hätte, mit dem können wir hier weiterarbeiten, dann wäre ich vielleicht auch bei RTL gelandet und hätte eine Fernsehkarriere oder sowas gemacht. Aber das weiß man ja nicht, wo es dann einen dann hinführt.
Es gibt Spannenderes als Fernsehen, gerade auch in dieser Zeit, finde ich.
Ich bin zufrieden, dass ich diese Vielfältigkeit jetzt in mein Berufsleben eingebaut habe, aber ich glaube, das steckte sowieso, glaube ich zumindest, steckte in mir drin. Also wer weiß, ob ich in den audiovisuellen Medien dann nicht auch eine Vielfältigkeit hingekriegt hätte, die dann vielleicht auch überraschend und gut gewesen wäre.
Kreative Leute werden immer und überall gebraucht. Wenn du Medienberater bist, das heißt, wie viel gibst du denn von deinen Ideen dann auch noch weiter oder kreative
Alles.
Ideen?
Alles, wirklich alles. Also wenn mich jemand anruft, und das ist auch das, was sich über 20, 25 Jahre jetzt wirklich auch aufgebaut hat und was jetzt auch für mich sich zurückrechnet, obwohl ich das nie so kalkuliert gesehen habe. Aber ich habe immer all mein Wissen preisgegeben. Wenn einer eine Telefonnummer, eine Handynummer vom Andi Möller haben wollte oder sowas, dann habe ich die dem gegeben, dem jungen Kollegen im Stadion, weil ich dachte, er kriegt sie sowieso raus. Einen Tag später wird ihm jemand anderes die Nummer geben und dann kann ich sie ihm auch geben. Hat er erstens einen Tag Arbeit gespart und zweitens wird er mir vielleicht auch irgendwann mal helfen, wenn ich was von ihm brauche. Ich bin immer so an die Dinge rangegangen. Und wenn mich heute Leute anrufen und sagen, Mensch, wir sehen immer, du machst da so tolle Fußballmagazine, wir haben auch eine Idee und das wollen wir machen, dann sage ich, okay, sitzt ihr, habt ihr 20 Minuten Zeit und dann halte ich denen ein kurzes Referat über, wo liegen die Fallstricke, was kostet eigentlich Vertrieb, wie hoch sind Druckkosten, wie viele Gespräche musst du führen, um eine blöde Anzeige mal irgendwie zu kriegen, was musst du dir einfallen lassen, wenn du keine Anzeigen kriegst. Ich habe dann das Prinzip der Freundewand eingeführt, Leute, die ein Logo kaufen, 10 Logos geben eine Wand gibt dann sozusagen den Preis einer Anzeige. Es ist unglaublich viel Kleinarbeit und dann hast du es fertig, dann muss es noch fehlerfrei gedruckt sein, dann musst du es noch vertreiben, dann musst du noch Marketing dafür machen und dann höre ich meistens am anderen Ende schon nichts mehr und dann kommt später aber eine Mail, Mensch, vielen Dank und wir wären da echt so reingegangen, wir hatten uns das ganz anders vorgestellt und das halte ich auch für wichtig, dass man diese Erfahrung immer wieder weitergibt und manche Leute hören sich das an und dann höre ich 3 Wochen nichts und dann kommt irgendwie, ja, wir sind schon mal einen Schritt weiter, was hältst du von der Druckerei? Und dann freue ich mich, dann denke ich mir, wow, das ist einer von uns. Oder eine. Und das insofern gebe ich all mein Wissen weiter, weil ich ein tiefes Vertrauen habe darin, dass ich noch so viele Ideen in mir drin habe, die alle noch irgendwann kommen, weil sie sich jetzt ja auch zusammenbauen aus dem Erfahrungsschutz, den ich aufgebaut habe, dass ich jetzt nicht Ideen schützen muss. Also nicht, weil ich muss keine Ideen bunkern, sagen wir so. Ich muss jetzt nicht sagen, ich bin jetzt noch 30 Jahre im Beruf oder 25, da brauche ich ja noch 7 Ideen, ich habe aber nur 4. Nee, die 4 müssen raus, weil ich eh keine Zeit habe, sie umzusetzen. Und ich habe gerade eben erst wirklich gegen 2 Tagessätze einen sehr großen Verlag 3 DIN A4 Seiten runtergeschrieben an Ideen. Und dann sage ich, okay, macht was damit. Wenn ihr was Großes daraus macht, dann müssen wir wieder sprechen. Also jetzt haben sie es einfach mal für 2 Tagessätze bekommen, aber wenn daraus eine Zeitschrift entsteht, wenn daraus eine Podcast-Serie entsteht oder ein Vermarktungsansatz, dann gehe ich davon aus, dass die mir dann das auch entsprechend bezahlen. Und da vertraue ich den Leuten auch, weil ich ja auf Augenhöhe mit denen spreche und weil ich auch ein Gefühl für diese Leute habe. Und wenn sie das nicht machen, und das ist natürlich mit so viel Berufsjahren auf dem Buckel natürlich auch ein Pfund, dann habe ich genug publizistische Macht, um dieses Fehlverhalten dann auch so öffentlich zu geißeln, auf Twitter, auf Facebook, bei Kress, bei Media, dass sie das gar nicht mehr wagen würden. Also verstehst du, was ich meine? Mhm. Es ist, ich kann Ideen rausgeben und kann die Bedingungen für die Umsetzung dieser Idee, wenn sie denn gut ist, kann ich auch selber mit diktieren. Diktieren würde ich nicht sagen, aber mitbestimmen im Rahmen der Möglichkeiten. Und ich habe das Gefühl, dass ich stark genug bin als Einzelperson, dass ich dann, auch wenn mir einer richtig dumm kommen würde, könnte ich dem auch richtig schaden. Aber ich muss wirklich sagen, in all meinen Jahren ist das noch nie passiert. Und deswegen habe ich so ein Urvertrauen auch. Und ja, wer Ideen hat, kann sie bei mir gut hinterlegen. Dann kann ich Tipps geben, was ich damit machen würde. Und in dem Moment, wo ich das Gespräch beende, habe ich die Idee schon vergessen für mich. Das ist dann so. Und Ideen, die ich habe, gebe ich gerne raus, weil andere sie vielleicht zum Leben kriegen.
Welche Ideen hast du denn noch für dieses Jahr? Nur für dieses Jahr?
Ja, es gibt tatsächlich noch 2 Buchprojekte. Die sind in der Mache. Wobei ich noch nicht weiß, ob es wirklich Bücher werden oder Bookesins, weil ich mag diesen Grosso, Presse-Grosso-Vertrieb eigentlich sehr gerne. Also ich mag Bahnhofsbuchhandlungen und Kioske. Ich finde, das Buch ist immer sehr schwer mit Hardcover und so. Also da versuche ich irgendwie nochmal einen guten Vertriebsweg jetzt zu finden. Und ansonsten, Christian, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe mal irgendwann gelesen, dass wenn ein großer Frachter, ein großer Container-Tanker hier, wenn die nach Hamburg reinkommen, dass die schon in Kiel bremsen müssen, damit die so ungefähr übertrieben jetzt im Hafen dann zum Stillstand kommen. Und so ist das bei mir auch. Ich habe vor über einem Jahr gefühlt gebremst und bin jetzt dabei, all die Dinge, die da schon aufgegleist waren oder die jetzt noch sozusagen umzusetzen sind, weil sie verpflichtend sind, die mache ich noch. Das dauert noch so 6 bis 8 Wochen. Und danach brauche ich auch echt mal eine Pause. Also ich bin auch echt müde. Und ich denke mal, dass ich im nächsten Jahr vor allen Dingen die Dinge versuche zu mobilisieren, die ich schon gemacht habe und nicht noch was Neues machen, also den Gedichteband zu einer echten Marke entwickeln oder die zigtausende Bibelausgaben, die wir noch im Lager liegen haben, mal sichtbar zu machen. Also die Hamburger Bischöfin ist der größte Fan von meinem Bibelmagazin, aber ich habe es noch nicht geschafft, mich mit ihr mal zu treffen und zu sagen, wollen wir das dann nicht in der Nordkirche mal irgendwie allen Messdienern zur Verfügung stellen für einen Einkaufspreis von x Euro und so weiter. Also ich glaube, dass es da noch viel Potenzial gibt in meinem bisherigen Portfolio, das noch zu heben ist. Und ich werde erstmal nichts Neues anfangen. Also ich glaube, im nächsten Jahr wird wenig Neues von mir kommen.
Tja, ob das jetzt eine gute Nachricht ist oder eine schlechte Nachricht, es impliziert auf jeden Fall die Nachricht, dass es kein Panini Katar geben wird. Also von
das,
dir.
Das kann ich ausschließen. Auch kein Fußballheft zu Katar, gar nichts. Nein.
Zu Katar gibt es dann irgendwann auch bei Books and Sports mit Nathalie Amiri noch eine tolle Ausgabe, da freue ich mich auch schon drauf.
Da freue ich mich aber auch drauf, weil sie ist wirklich toll. Ich höre ihr wahnsinnig gerne zu. Sie hat ja sehr viel jetzt, viel Kompetenz auch in den Podcast, die sie jetzt gesucht hat über Afghanistan. Sie hat eine fantastische Erzählstimme auch und es ist wirklich sehr berührend, was sie jetzt in den letzten Wochen gehabt. Also wirklich eine der Journalistinnen, die im Moment ganz weit oben sind, finde ich.
Was ist, wenn wir zum Abschluss da enden, wo wir angefangen haben, sprich mit einem Buch? Wann gibt's das große Wurmbuch?
Ja, also ein Buch sozusagen was Bibliografisches oder Biografisches wird es von mir nie geben. Aber ich habe schon noch Lust, mit anderen Leuten Bücher zu machen, mit anderen Menschen Bücher zu machen. Es gibt gerade eine fantastische Hamburger Fotografin, die einen echten Fotoschatz zu einem Thema hegt und pflegt seit vielen, vielen Jahren. Und mit der habe ich mich jetzt schon getroffen und wir haben das schon gesichtet. Und das Thema darf ich aber jetzt noch nicht verraten. Aber das macht mir dann eine unglaubliche Freude, weil mein Ehrgeiz ist eigentlich, dass ihr Werk einen richtig guten Auftritt kriegt, den dieses Werk wirklich verdient hat. Und wenn das gelingt, dann wird es auch wirtschaftlich erfolgreich werden. Aber das ist erstmal zweitrangig. Ich möchte jetzt erstmal eine gute Arbeit mit dieser Dame machen. Und da freue ich mich drauf. Und ansonsten schauen wir mal, ne, was da kommt.
Also gibt es dann doch noch was Neues. Ich bin raus. Vielen Dank.
Etwas Neues wird es immer irgendwo geben. Also mein Lieblingsdialog war neulich mal, das war hier in irgendeiner Talkshow, mit Barbara Schöneberger. Jedenfalls saß Sabine Tambrea in dieser Talkshow, dieser tolle Schauspieler. Und der hat von einem Casting erzählt und das habe ich mir richtig eingeprägt. Dort wurde er gefragt, können Sie reiten? Das war wichtig für die Rolle. Und seine Antwort war ja. Aber ich muss es noch lernen. Und das ist für mich das Motto des Lebens.
Sehr schön. Jetzt hast du deinen Schlusssatz mehr oder weniger wahrscheinlich schon vorweggenommen. Aber ich bin mir sicher, dir fällt auch noch irgendwie was anderes ein. Ich sag schon mal Tschüss. Wie das so ist bei Media and Sports, der Gast hat's letzte Wort.
Dann zitiere ich einen unbekannten Autor, den ich mir aber auch gemerkt habe, der gesagt hat, in einer guten Gesellschaft pflanzen Menschen Bäume, deren Schatten sie selbst nicht mehr sitzen werden.
Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports.